Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode von Geschichten querbeet. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Dieser Podcast lädt euch während der Corona-Zeit dazu ein, mit ausgewählten Persönlichkeiten aus den Bereichen Politik, Sport, Wirtschaft und Familie mal die Perspektive zu tauschen und Menschen kennenzulernen, die ihr so vielleicht noch gar nicht auf dem Sender hattet. Heute rede ich mit meinem Amtskollegen Manfred Scherer. Manfred ist seit 10 Jahren Bürgermeister der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen in Rheinland-Pfalz und schon 40 Jahre im Verwaltungsgeschäft. Er ist auf lokaler Ebene Vorreiter für viele Kommunen in puncto Klimaschutz und war unter anderem auch schon im Deutschlandfunk zu Gast. Ich bin Martin Asmuth und im täglichen Beruf Bürgermeister der Schwarzwaldgemeinde Hofstetten. Wir reden heute wieder mit Dialekt und frei von der Leber weg, so wie ihr das kennt. Es geht unter anderem um Klimaschutz, Hetze und Migration. Viel Vergnügen. Ja, zu meiner heutigen Folge begrüße ich Manfred Scherer, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen. Lieber Manfred, herzlich willkommen. Schön, dass du den Spaß heute mitmachst.
Hallo in den Süden des Landes, Baden-Württemberg aus Rheinland-Pfalz.
Da jetzt nicht jeder gerade aus der Hüfte weiß, wo Sprendlingen-Gensingen, deine Verbandsgemeinde, liegt, erzähl mal, wo ihr zu Hause seid und wo du als Bürgermeister arbeitest.
Die Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen liegt in Rheinhessen, zwischen Bad Kreuznach und Bingen. Das haben vielleicht einige schon mal gehört. Eine sehr schöne Landschaft, insbesondere durch den Weinbau geprägt. Und unsere Verbandsgemeinde hat rund 15.000 Einwohner, überschaubar noch mit 10 selbstständigen Ortsgemeinden.
10 selbstständigen Gemeinden. Was habt ihr denn da für aktuelle Themen im Moment auf dem Schirm?
Naja, es ist im Moment, oder ich muss immer sagen, davor, vor der Corona-Krise, war vieles auf der Agenda. Wir sind starkes Zuzugsgebiet. Insofern haben alle Gemeinden im Moment Bebauungspläne auf der Agenda, Baugebiete, die sie realisieren wollen. Und der Druck, der Siedlungsdruck ist sehr groß bei uns, weil doch viele im Rhein-Main-Gebiet arbeiten und gerne bei uns wohnen, wo es noch relativ kostengünstig ist. Möglich ist. Durch Corona wird sich vielleicht einiges verändern. Wir müssen etwas bremsen. Einige Investitionen wurden zurückgestellt. Aber ich denke, es wird dennoch bald wieder weitergehen. Wichtig ist natürlich, dass die Gemeinden, wenn sie Neubaugebiete schaffen, auch die gemeindliche Infrastruktur herstellen müssen. Insofern sind wir in mehreren Gemeinden im Moment dabei, die Kindertagesstätten Angebote auszubauen, auch das große Investitionsvolumen. In den zwei größten Gemeinden, Sprendlingen und Gensingen, haben wir ein Städtebauförderprogramm, wo innerörtliche Maßnahmen gefördert werden, einmal von privaten, aber auch öffentliche Maßnahmen getroffen werden, um die Wohnqualität in den zentralen Orten zu verbessern.
Und welche Investitionen musstet ihr dann vielleicht ein, zwei Beispiele dann für den Moment auf die Seite parken? Also bei uns wird beispielsweise diskutiert, welche Straße kann man sanieren oder hält die vielleicht nicht noch ein oder zwei Jährchen länger?
Genau das war auch das Thema in Gensingen. Die haben also entschieden, dass sie die geplante Sanierung der Ortsstraßen in der Gemeinde in dem alten Ortskernbereich verschieben, aufgrund der absehbaren Einnahmerückgänge. Man will es allerdings noch im Rahmen des Förderzeitraums, der noch bis 2023 geht, dann doch noch realisieren und hoffen, dass dann die Einnahmen wieder so sind, dass man es auch leisten kann.
Jetzt ist bei euch in der Gemeinde ja ein Thema etwas Besonderes, das es so in anderen Gemeinden, so möchte ich es mal sagen, nicht oder nicht in diesem Umfang gibt. Ihr engagiert euch sehr im kommunalen Klimaschutz und da hast du ja auch ein viel beachtetes Interview unter anderem im Deutschlandfunk gegeben. Was macht ihr da genau?
Ja, ich muss ein bisschen in die Historie gehen. Vor rund 10 Jahren wurde auf Initiative einer Fraktion im Verbandsgemeinderat ein Klimaschutzkonzept in Auftrag gegeben. Das war die Grundlage für das dann vieles, was danach passierte. Wir haben über 3 Jahre ein Konzept erstellt. Dann wurde ein Klimaschutzmanager eingestellt, der dann die Maßnahmen, die sich daraus ergeben haben, umsetzen musste, umsetzen sollte. Wir haben festgestellt dann in dieser Zeit, dass es sehr viele Fördertöpfe des Bundes gibt für den Klimaschutz und so haben wir weitere Töpfe aufgetan, unter anderem das Masterplan-Konzept oder auch das Projekt Null-Emissionsgemeinde. Das hat dazu geführt, dass wir weitere Mitarbeiter einstellen konnten, sodass wir mittlerweile in der Energieagentur, so nennen wir sie hier, 3 vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter haben, die sich rund um das Thema Nachhaltigkeit, Biodiversität, Klimaschutz in unseren Gemeinden kümmern. Und daraus sind eine Vielzahl von Projekten mittlerweile entstanden. 2011 haben wir dann diese Energieagentur auch räumlich etwas verselbstständigt in einem eigenen Büro im Inneren der Ortsgemeinde, der Sitzgemeinde Sprendlingen, sodass die gut erreichbar ist für Bürger, die beispielsweise Beratungen in Anspruch nehmen.
So, Null-Emissionsgemeinde, das ist ja schon ein Wort und auch ein Pfund. Wie weit seid ihr da?
Also wir sind noch ein gutes Stück davon entfernt. Unser erstes Ziel war zunächst mal, dass wir in der Energieversorgung autark werden mit einer eigenen Energieproduktion, 65 Millionen Kilowattstunden in den Privathaushalten. Das war damals vor 10 Jahren sehr ambitioniert. Und wir gingen damals auch noch davon aus, dass wir Windenergie realisieren konnten. Aber das hat sich verändert. Wir haben sehr viele Restriktionen auf den windhöfischen Flächen. Wir haben Vogelzuggebiete, wir haben FFH-Gebiete, wir haben Brutvögel, die das alles letzten Endes zunichte gemacht haben, sodass wir im Moment haben wir 5 Anlagen nur stehen, sodass wir aber unsere Kapazität auf andere Dinge verlegt haben, nämlich die Reduzierung des Wärmeverbrauchs in den privaten Gebäuden, natürlich in den öffentlichen genauso, um diese großen Verbrauchsstellen doch ein Stück zu reduzieren.
In Baden-Württemberg bei uns diskutiert man gerade über die Fortschreibung des Klimaschutzgesetzes für Baden-Württemberg. Da ist unter anderem ein großes Thema Photovoltaikanlagen auf öffentlichen, nicht privaten Gebäuden. Ist das bei euch ein Thema? Habt ihr das schon umgesetzt? Seid ihr da dran?
Ist aktuell kein Thema mehr, weil wir das auch schon im Rahmen der ersten Periode vor 10 Jahren begonnen haben. Alle kommunalen Gebäude, wo die Dächer das aus statischen Gründen ermöglicht haben, haben wir die mit PV-Anlagen bestückt. Leider hatten wir damals einige Dächer, die das nicht hergaben. Mittlerweile sind die Module, der ganze Aufbau etwas leichter geworden, sodass wir jetzt nochmal das ein oder andere nachrüsten. Wir haben auch seit einigen Jahren ein kommunales Förderprogramm für Klimaschutzinitiativen oder Aktivitäten der Bürger. Und da fördern wir jetzt neu ab Herbst diesen Jahres auch die Installation von PV-Anlagen auf Privatgebäuden.
Okay. Was steht aktuell auf eurer To-Do-Liste in Sachen Klimaschutz?
Ganz aktuell haben wir uns damit befasst, dass wir klimafreundliche Baugebiete ausweisen wollen, weil wir sagen, der Klimaschutz beginnt eigentlich da und man kann schon sehr viel tun in der Gestaltung der Bebauungspläne, die man gewisse Vorgaben macht, wie die Energieversorgung aussieht, wie die Wärmeversorgung aussieht, wie die Dachstellungen sind. Eine Vielzahl von Maßnahmen, die wir jetzt gestern noch in einem Konzept besprochen haben, die wir nach den Sommerferien unseren Gemeinderäten dann vorlegen wollen und dann hoffentlich auch zur Beschlussfassung bringen, sodass die eine klare Orientierung haben, worauf achten wir künftig bei der Ausweisung von Baugebieten. Und dann, wenn sie Eigentümer sind der Baugrundstücke, was bei uns der Regelfall ist, dass sie dann bestimmte Dinge auch im Kaufvertrag den Bauinteressenten schon mitgeben. So können wir nachhaltigen Klimaschutz schon von Anfang an betreiben. Das ist wesentlich einfacher, das Thema wie in den Altbaubestand zu gehen. Da sind wir dabei, Quartierskonzepte zu erstellen, einmal für Gensing und zum anderen für Sprendlingen, um hier die Privaten, insbesondere die Privaten dazu zu gewinnen, energetische Maßnahmen in ihrem Gebäude zu machen, mit einer Förderung durch die Verbandsgemeinde, durch den Bund, durchs Land. Das erfordert viel Überzeugungsarbeit. Das ist eine Mitarbeiterin, die dafür jetzt eingesetzt ist und die nächsten Wochen und Monate aktiv sein wird.
Klimaschutz kostet ja auch immer mitunter eine Stange Geld. Befürchtest du, dass da vielleicht auch die Corona-Pandemie irgendwo Mittel und Bestrebungen auch bestrengt?
Naja, die Diskussion fängt langsam an. Also das sind natürlich für uns freiwillige Maßnahmen. Man guckt natürlich immer erst an erster Stelle bei Sparmaßnahmen, wo kann ich freiwillige Maßnahmen reduzieren. Wir haben relativ viele, bei weit über 1 Million. Wenn ich unsere beiden Bäder sehe, Hallenbad, Freibad, wenn ich unsere Jugendpfleger, wir haben 2 hauptamtliche Jugendpfleger, wir haben die Energieagentur. Aber es gibt im Verbandsgemeinderat einen breiten Konsens, dass das Thema Klimaschutz und Aktivitäten und Nachhaltigkeit und Biodiversität nicht in Frage gestellt wird bisher. Ich hoffe, das bleibt so, weil wir dort auch nachvollziehbar und nachweisbar gute Arbeit bringen. Wir sind jetzt nochmal dabei, dazu haben wir nochmal aufgenommen, das Energiemanagementsystem für alle Gebäude, wir haben rund 100 in der Verbandsgemeinde, aufzustellen, um den Gemeinden auch Möglichkeiten über die Überwachung und Kontrolle darzulegen, wo sie bei Heizungssanierung, wo sie in der Gebäudesanierung doch nochmal ansetzen können. Das kostet zwar im Moment vielleicht etwas an Geld, aber langfristig spart es Geld. Und wir wollen damit natürlich, also wir können uns als Kommune nicht zurückziehen in den Investitionen, sondern wir wollen damit auch die Wirtschaft am Laufen halten, beziehungsweise neue Gelder in den Markt bringen, sodass die Rezession nicht ganz so stark wird.
Jetzt war es die vergangenen Jahre vor Corona ja ein bisschen trendy, auch den sogenannten Klimanotstand auszurufen, was durchaus ja hier und da kontrovers diskutiert wurde. Ich hatte mich in unserer Gemeinde dafür entschieden, lieber zu machen und das Thema auf der Agenda einfach zu halten und mich dagegen entschieden. Wie habt ihr das gemacht bei euch?
Also das Thema Klimanotstand kam erst auf die Agenda, als wir schon lange dabei aktiv waren. Ich glaube, diese Stadt aus dem Bodensee war die erste.
Konstanz,
genau, in Deutschland. Es hat natürlich eine stark plakative Wirkung und dient vielleicht auch allen nochmal das Thema bewusst zu machen. Aber wir waren dabei und wir hatten ja gerade dann 2018 den Masterplan aufgestellt, so dass wir uns dazu entschieden haben, kein Klimanotstand aufzurufen. Dieser Masterplan Klimaschutz hat umfasst ca. 50 Maßnahmen im kommunalen Bereich, die uns in Richtung Klimaeinsparung bis 2050 doch und CO2-Reduzierung doch deutlich weiterbringen sollen. Und das arbeiten wir jetzt sukzessive ab. Im Grunde wird beim Klimanotstand nichts anderes gemacht. Es werden Maßnahmen festgelegt, wie man abarbeitet, und es hat einen anderen Namen und dient der Bewusstseinsbildung. Bei uns ist das Bewusstsein schon da, das freut mich. Wir haben auch überregional mittlerweile eine gute Resonanz. Du hast es erwähnt, Deutschlandfunk, wir haben immer wieder mal Presseanfragen. Wir hatten Delegationen aus Japan hier. Jetzt im Juli kommt die Innenstaatssekretärin, die Umweltministerin war schon einige Mal hier. Also die sehen uns natürlich auch ein Stück als Vorreiter mit einer Vorbildfunktion für andere Kommunen in Rheinland-Pfalz. Und wir nehmen diese Rolle auch gern an, weil ich das als einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz weltweit sehe, dass dort, wo die Menschen vor Ort leben, dass wir uns des Themas annehmen und die Maßnahmen voranbringen.
Extrem spannend. Also da fällt es einem direkt schwer, wenn man so auf seinen Spickzettel guckt, was man alles mit dir noch bequatschen will, auch den Bogen dann wieder zu anderen Dingen auch zurückzuspannen. Du hattest mit einem Nebensatz das Schwimmbad mal ganz kurz erwähnt. Sind die in Rheinland-Pfalz schon geöffnet?
Ja, die Schwimmbäder sind seit Anfang Juni, konnten die wieder öffnen. Natürlich unter Wahrung der Hygiene- und Abstandsgebote. Das hat unsere Schwimmmeister, unser Bäderbetriebsleiter natürlich vor große Herausforderungen gestellt. Aber er hat jetzt ein Konzept gemacht, was zwar die Becken, die gleichzeitige Beckenbenutzung sehr stark einschränkt, aber doch viele Menschen die Möglichkeit haben, sich zumindest auf der Liegewiese in Bad zu tummeln und dem gewohnten Vergnügen im Bad nachzugehen. Bisher war das Wetter ja leider noch nicht so, dass es großen Zuspruch fand, aber wir gehen davon aus, dass es funktioniert. Wir müssen mehr Personal einstellen, Aufsichtspersonen im Bad selbst und haben für den Außenbereich oder für Problemfälle, wenn es einen großen Ansturm gibt, Sicherheitskräfte einer externen Firma gebeten, uns zu unterstützen.
Jetzt heißt es bei euch ja, ihr seid die Toskana der Rheinland-Pfalz. Ich habe gedacht, bei euch scheint 365 Tage im Jahr die Sonne und du sagst, es ist schlechtes Wetter.
Also schlechtes Wetter war, es war nicht sehr heiß, es hat wenig geregnet. Wir gehören wirklich zu den regenärmsten Gebieten in Deutschland. Neben dem Freiburger Raum, glaube ich, der ebenfalls regenarm ist, haben wir relativ wenig Regen und viel Sonne. Dadurch werden natürlich unsere Weine auch qualitativ sehr hochwertig.
Da würde ich jetzt gerne irgendwie ein Gläschen Rotwein oder einen schönen Grauburgunder aufmachen, aber wir haben ja noch was zu quatschen und das Vergnügen kommt dann später.
Danach, genau.
Schwimmbäder, ja, war bei uns auch ein heiß diskutiertes Thema, wo ich dann auch mal irgendwie ein, zwei Nächte Bauchschmerzen hatte, weil das Betriebskostendefizit wird ja durch Corona nicht kleiner. Aber mir war dann auch wichtig, wenn wir die Bestimmungen, die mit auferlegt werden, auch erfüllen können, gerade im Hinblick auf Familien und auf die Schwimmerinnen und Schwimmern, aber eben auf Eltern mit Kindern im Besonderen, auch zu sagen, auch wenn der Badebetrieb nur eingeschränkt ist, dann will man den auch möglich machen. Wie sah es bei euch denn bei Schulen und Kindergärten die letzten Wochen und Monate aus?
Ja, da gab es natürlich viele Diskussionen. Die Grundschulen haben Anfang Mai begonnen, wieder mit den vierten Klassen, dann die dritten Klassen und jetzt seit Anfang Juni sind die ersten und zweiten Klassen wieder im Präsenzunterricht. Allerdings nicht alle Kinder gleichzeitig, sondern man hat Gruppen gebildet. Mein Sohn, der selbst hier in die örtliche Grundschule geht, der hat nur jeden zweiten Tag Schule und genießt das. Wobei die Zeit vorher, die Unterbrechungszeit, die war ihm irgendwann zu langweilig, weil er auch keine Freunde treffen konnte. Und die Schule ist ja nicht nur Lernen, sondern auch soziale Kontakte und Kommunikation. Das hat den Kindern gefehlt. Also wir kommen jetzt langsam wieder in so einen, sagen wir mal, eingeschränkten Regelbetrieb zurück. Und in Rheinland-Pfalz hat unsere Ministerin angekündigt, dass nach den Sommerferien wieder ein Normalbetrieb unter Corona-Bedingungen erfolgen soll. Wie das aussehen soll, weiß ich noch nicht. Die Kindertagesstätten, da gab es natürlich von Anfang an viele Diskussionen, weil die Kinder, gerade die Kleinkinder ja, die Betreuung der Kleinkinder ist wichtig ist für die Eltern, damit sie ihre Arbeit nachgehen können. Wir hatten anfänglich nur einen Notbetrieb, sehr lange eigentlich, und haben hier im Grunde nach den Osterferien begonnen, das etwas aufzuweiten und die Gruppen dann etwas aufzustocken. Aber auch hier gibt es jetzt seit letzter Woche wieder einen eingeschränkten Regelbetrieb, sodass möglichst alle Kinder wieder kommen können, allerdings nicht in dem zeitlichen Umfang, wie das vor Corona möglich war.
Ja, der liegt bei uns im Moment noch bei 50% im kommunalen Kindergarten und soll jetzt auf Ende Juni dann auch wieder in einen Regelbetrieb in Baden-Württemberg überführt werden.
Ja.
Jetzt.
Die Kinder, A, brauchen sie Kinder, B, ist es auch den Eltern, glaube ich, ganz wichtig, dass die Kinder gut betreut sind.
Jetzt bist du ja auch als Bürgermeister auch Vater. Ja. Wie war die Stimmung die letzten Wochen und Monate zu Hause?
Naja, das war anfänglich was recht angenehm, wenn man so vor Augen hatte. Corona-Ferien haben sich alle gefreut. Aber wir haben einen pubertierenden 15-jährigen Sohn, der hat das sehr ausufern lassen. Der hat die Nacht zum Tage gemacht, was für uns nicht so ganz leicht war. Wir mussten alle arbeiten. Und der Kleine hat...
Du warst mal abends viel zu Hause.
Stimmt. In den ersten zwei Wochen konnte ich um 16 Uhr nach Hause gehen, was vollkommen untypisch war. Also das war gut und man hat ein bisschen mehr Familienleben gehabt. Aber dann sind verschiedene Faktoren zutage getreten. Zum einen, als dann die Schule angefangen hat, den Kindern ihre Hausaufgaben, also den Kleinen, den Grundschüler nach Hause zu geben, da hat er sich geweigert. Das war ganz schwierig, den an die Hausaufgaben zu bekommen. Die Großen haben Gott sei Dank das Glück, an einer iPad-Gesamtschule zu sein. Die haben dann den Unterricht über iPads gemacht, in einem relativ normalen Verfahren, aber kein Präsenzunterricht bis Anfang Mai.
Hat es gut funktioniert? Weil in Baden-Württemberg, muss man sagen, gibt es Schulen, die sind digital wirklich sehr gut aufgestellt und andere arbeiten noch mit dem klassischen Vorgehen. Es wird was kopiert und dann als PDF zugeschickt.
Naja, so war es bei uns in der Grundschule. Da kamen dann 10 PDF-Dateien, die man dann ausdrucken und sortieren musste für den Kleinen und dann gehofft hat, dass er sie abarbeitet. Es war schon eine Herausforderung auch für uns Eltern. Die Großen haben dadurch, dass sie Erfahrung hatten, schon die letzten 3, 4, 5 Jahre an der iPad-Schule, eigentlich da konnten gut damit umgehen. Wir haben das Glück, dass wir in einem sehr, sehr reichen Landkreis wohnen, Landkreis Mainz-Bingen, der schon sehr früh begonnen hat, all seine weiterführenden Schulen mit iPads in dem Fall, muss man sagen, auszustatten und den Unterricht digital, auch dann als Präsenzunterricht, aber digital dann doch abzuwickeln. Mittlerweile in der letzten Kreistagssitzung wurde beschlossen, das komplett für alle Schulen, auch die berufsbildenden Schulen, auszudehnen, sodass man dort für künftige Fälle einer Pandemie dann doch gut vorbereitet ist. Aber dennoch, es ersetzt nicht den Präsenzunterricht. Genauso wie bei uns Videokonferenzen nicht ein Gespräch von Face-to-Face ersetzen kann oder ein Seminar oder sonst was. Es ist ein Hilfsmittel, es ist gut in so einer Zeit, aber es ist nichts für auf Dauer.
Die iPad-Schule, da ist das iPad dann einfach eine digitale Ergänzungsform des Unterrichts, also es gibt trotzdem irgendwie ganz klassisch noch die Tafel bei euch im Klassenzimmer und es läuft nicht alles nur und ausschließlich über das iPad ab.
Also das so genau weiß ich nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der größte Teil über das iPad läuft, weil die Lehrer steuern das iPad, die geben den Kindern Aufgaben über das iPad, also sitzen dann die 20 Schüler oder 25 Schüler in der Klasse. Und die kriegen ihre Informationen dann von der zentralen Steuerung des Lehrers, des Klassenlehrers, auf ihr iPad spielen. Tafeln, also diese Multimedia-Tafeln, die gibt es natürlich noch, aber alles doch sehr stark digitalisiert mittlerweile.
In dem Falle ja jetzt ein Vorteil, aber da bin ich auch 1:1 bei dir. Ein persönliches Gespräch von Angesicht zu Angesicht ist mir dann am Ende des Tages doch viel lieber, als ich nur online zu sehen.
So ist es. So ist es.
Sag mal, wie wirkt sich Corona bei euch denn in Euro auf den Haushalt aus? Also wenn ich bei uns jetzt so die Steuerschätzung mir anschaue und auch die Zahlen aus dem Finanzausgleich, da wird es einem jetzt gerade, weil man ja auch Dienstleistungen für den Bürger erbringt, mitunter ein bisschen Angst und Bange.
Ja, es wird schon eine schwere Zeit werden, denke ich. Bei mir trudeln auch jeden Tag die neuen Gewerbesteuermissbescheide des Finanzamtes ein, die dann auf null festgesetzt werden.
Das beruhigt mich, dass das bei euch auch so ist.
Dann sammeln wir natürlich und erschrecken dann erstmal, weil natürlich auch viele der Gewerbebetriebe, ist ja auch nachvollziehbar, die haben da auch alle Möglichkeiten benutzt, um ihre finanziellen Belastungsmomenten ein Stück zurückzufahren. Wir haben sofort auch sehr großzügige Stundungsregelungen, zinslose Stundungsregelungen bekannt gegeben für die Bürger, für ihre Steuern und Abgaben, um die Belastungen zu reduzieren. Aber zu deiner Frage, die Auswirkungen werden noch größer, wie ich das im Moment, glaube ich, einschätzen kann. Vor allen Dingen im Einkommensteuerbereich. Ich habe heute noch mal gehört, dass die die Arbeitslosenzahlen in unserem Landkreis doch sehr stark gestiegen sind, der sehr wirtschaftsstark ist, aber insofern sehr anfällig ist. Also die Einkommensteueranteile, von denen wir wesentlich mehr leben wie von der Gewerbesteuer, die werden deutlich zurückgehen. Ich rechne mal mit 30% Rückgang. Und dann natürlich die Gewerbesteuer in bestimmten Bereichen, die wird wegbrechen und die wird uns, die Gemeinden und uns als umlagefinanzierte Körperschaft dann doch sehr stark treffen. Jetzt hoffe ich darauf und alles, was man sieht und hört, ist ja, dass der Bund und auch das Land oder die Länder uns nicht allein lassen als Kommunen, weil wenn wir wegbrechen, sei es als Investor oder als Dienstleister für die unsere Bürgerinnen und Bürger, dann geht vieles zugrunde, was eigentlich ganz wichtig ist in der Struktur.
Jetzt bist du mit Verlaub, verzeih mir den Ausdruck, 40 Jahre im Verwaltungsgeschäft und da schon ein alter Hase, 10 Jahre Bürgermeister. Hast du in Ansätzen irgendwie im Rahmen deiner Verwaltungserfahrung auch was Vergleichbares mal erlebt?
Wir hatten die Finanzkrise Ende der, also 2008, 2010, die uns auch damals einen großen Einbruch gebracht hat, also die weltweite Finanzkrise. Aber vergleichbar in der Dimension hat das keiner erlebt. Und es war einfach unvorstellbar. Alles lief gut, alles lief mit Wachstum, alles lief nach oben. Und dann kommt so ein Virus und zerstört unsere ganzen Wachstumsgedanken und unser normales Alltag, normalen Alltag. Das war nicht absehbar und ich habe sowas noch nicht erlebt.
In deinem privaten Umfeld sind hoffentlich dann auch alle, trotz alledem, gesund geblieben.
Ja, Gott sei Dank, ja. Wir haben das gut überstanden. Wir sind ein wenig ein Opfer der Pandemie geworden, weil meine Schwiegermutter, die im Ausland wohnt, und nur befristet und bei uns zu Besuch war, die konnte nicht mehr zurückreisen, wartet immer noch auf eine Rückreise in ihr Heimatland. Also davon sind wir betroffen, aber zum Teil genießen wir es auch, dass wir die Schwiegermutter mit im Haus haben.
Ja, es kommt auf die Schwiegermutter an. Ich kann von meiner Seite aus sagen, da habe ich es gut erwischt.
Ja, nein, wir auch, wir sind zufrieden. Sie versorgt uns gut und es kommt vielleicht meinem Körperumfang nicht ganz zugute, aber im Moment ist gut. Wir haben auch dort jetzt ein paar Fragen zu klären, aufenthaltsstatusrechtliche Fragen, Krankenversicherung, Themen, die man in der normalen Zeit nicht kennt, weil sie gelöst sind und reguliert sind.
Aber ich kann dich an der Stelle beruhigen, auch wenn wir jetzt am Wochenende das Freibad öffnen, auch die Schwimmbadfigur, die ist die letzten Wochen und Monate auch an mir ein bisschen vorbeigegangen. Es ist ja noch ein bisschen Zeit auf den Sommer hin.
In der Tat, wir arbeiten daran.
Ja, so ist es.
Viel arbeiten, wenig essen, ist das Motto.
Manfred, du bist ja auch im Kreistag meines Wissens. Uns beschäftigt gerade im Ortenaukreis als flächenmäßig größter Landkreis in Baden-Württemberg das Thema der Klinikreform, zentrale Klinikstandorte, Neubauten. Was sind bei euch im Landkreis da gerade die wesentlichen Themen?
Also der Kreis ist selbst kein Träger von Kliniken, aber wir haben zwei Kliniken in Bingen und Ingelheim. Die eine in Ingelheim war von der Schließung betroffen und Bingen war eigentlich stabil. Es ist ein katholisches Haus und jetzt in der Corona-Zeit hat Bingen ja den Normalbetrieb runterfahren müssen und ist dadurch ins Strudeln gekommen und überlegt, Bingen zu schließen. Allerdings hat sich Ingelheim die Stadt jetzt engagiert und das soll umgebaut werden in ein medizinisches Ärztezentrum. Also da ist die Zukunft etwas gesichert mit Belegärzten. Aber insgesamt, glaube ich, eine ganz schwierige Phase jetzt für die Gesundheitsversorgung. Und ich persönlich bin der Meinung, der Staat oder die Kommune muss sich viel stärker dort einbringen in das Thema Gesundheitsversorgung, Angebot an Krankenhäusern, als wie wir das in der Vergangenheit getan haben. Wir haben alles das dem Privaten überlassen, dem Markt überlassen, haben gesagt, das können die Privaten besser, das muss alles marktwirtschaftlich sein. Ich glaube, diese Krise hat gezeigt, dass wir das nicht ganz aus der Hand geben dürfen. Wir brauchen hier staatlichen Einfluss und dort muss natürlich auch staatliches Geld fließen.
Also das ist auch mein Bestreben, weil nicht immer kann jeder Private alles besser und ein gesundes Maß, gesund in Anführungszeichen, auch an Grundversorgung im Sinne von medizinischen Leistungen, die man in Anspruch nehmen kann, zeigt die Pandemie mehr denn je, wie wichtig das ist. Ne?
Ganz genau, ganz genau. Auch das hätte wahrscheinlich keiner für möglich gehalten. Aber ich hoffe, dass das nachhaltig jetzt doch bei einigen Verantwortlichen etwas die Augen geöffnet hat und dass man bereit ist, dafür Geld in die Hand zu nehmen.
Was ist bei euch im Landkreis dann so die große Überschrift, die vielleicht auch über anderen Dingen schwebt? Kann dir ein Beispiel sein?
Wir haben morgen Kreistagssitzung, wenn ich da mal so kurz auf die Agenda schaue. Wir haben das Thema Flüchtlinge, weil auf der Agenda, weil wir, oder es gibt Fraktionen, die meinen, ich gehöre auch dazu, dass sich Deutschland nicht aus der Verantwortung zur Flüchtlingsaufnahme der Menschen, die jetzt in Griechenland hauptsächlich gestrandet sind, entziehen kann. Es gibt einen Antrag im Kreistag, dass unser Kreis sich dort verstärkt einbringt und auch sich bereit erklärt für eine weitere Aufnahme von Kindern und auch Frauen. Habe sogar hier aus der Verbandsgemeinde zwei Elternpaare gehabt, die mich persönlich angesprochen haben und haben gesagt, Mensch, wir würden Kinder aufnehmen. Kannst du nicht dafür sorgen? Letzten Endes hängt es am Bundesinnenministerium, im Minister oder Ministerium, dass die sagen, wir holen mehr wie diese ursprünglich 50 Kinder rein, um einfach diesen hilflosen Menschen, die dort gestrandet sind, nochmal eine Perspektive zu zeigen. Ich denke, da steht die EU in der Verantwortung, aber auch Deutschland als doch wirtschaftsstärkstes Mitglied in der EU. Wir sollten uns nicht dahinter verstecken, dass wir dort keine Einstimmigkeit bekommen und dann einfach auch Vorreiter sein. Das ist ein Thema, wird morgen ein Thema sein. Das andere ist das Thema Klimaschutz. Auch im Kreis beschäftigen wir uns mit einem Klimaschutz. Wir haben dort im Haushalt 250.000 Euro bereitgestellt gehabt für ein Klimaschutzkonzept. Auch das wollen wir natürlich jetzt trotz Corona auf den Weg bringen, weil wir die Notwendigkeit da sehen. Ansonsten das, was übliches Geschäft ist, Schulneubau, Schulsanierungen. Der Kreis ist ein großer Schulträger aller weiterführenden Schulen bei uns, berufsbildenden Schulen. Und das sind einige, die marode sind, die neu gebaut werden müssen. Sporthallen müssen gebaut werden. Also unser Landkreis bezeichnet sich so ein bisschen als Schulkreis. Und da gibt es viel zu tun. Neben einem Neubau eines Teils der Kreisverwaltung. Die jetzige Kreisverwaltung bricht aus allen Nähten mit weit über 1.000 Beschäftigten und da bedarf es eines zweiten Standortes in der Stadt Ingelheim. Übrigens, wir bauen auch ein neues Rathaus. Wir müssen bauen. Das ist nicht ganz einfach, weil das zum Schluss doch ein Volumen von rund 15 Millionen haben wird.
Da gibt es wahrscheinlich auch die ein oder andere kritische Stimme, die sagt, wow, 15 Millionen geht's eine Nummer kleiner.
Allerdings, du siehst an meinen grauen Haaren, dass ich daran schon sehr viele Jahre kämpfe und auch einige graue Haare bekommen habe, dass der Bedarf da ist, das ist unbestritten, glaube ich, bei allen, auch in unseren Politikern, auch bei vielen Bürgern. Aber dann in der Frage, wie bauen wir und wo bauen wir, und wie teuer darf es werden, da sind doch noch einige Auseinandersetzungen. Wir haben gerade im Moment eine Mediation laufen zwischen Politik und Verwaltung, um das Projekt nochmal auf eine gemeinsame Zielrichtung zu bringen.
Am Ende des Tages finde ich es ja aber auch gerade für die Bürgerinnen und den Bürger wichtig. Also man hat ja auch den Anspruch, wenn man irgendwo hinkommt, auch eine Dienstleistung unter, nennen wir es, eine 70er-Jahre-Bedingungen auch abrufen zu können. Und man will ja nicht nur qualifizierte Mitarbeiter haben, sondern ja auch als Bürger ein Umfeld, in dem man sagt, da kann ich auch gerne hingehen. Und dazu gehört natürlich auch eine gewisse Infrastruktur. Von daher kann ich da deine Überlegungen auch absolut und auch gut nachvollziehen. Also da wünsche ich euch, dass ihr über die Mediation auch wieder aufs richtige Gleis zusammenkommt.
Danke. Vor dem Hintergrund haben wir das Projekt auch Bürgerrathaus genannt. Also nicht nur ein Haus für den Rat, sondern für die Bürger, die dort ihre Dienstleistungen bekommen sollen und eine bessere Qualität von qualifizierten Mitarbeitern bekommen sollen. Die jetzigen beengten Zustände sind unertragbar. Es führt zu einer hohen Personalfluktuation, zu einem hohen Krankenstand, weil wir einfach total beengt sitzen. In 20 Quadratmeter, 25 Quadratmeter Büros sitzen 4 Mitarbeiter. Da kann keiner selbstständig arbeiten, weil dann das Telefon klingelt oder Bürger Kontakt hat. Also da bedarf es dringend einer Abhilfe und ich denke, da wird vieles besser werden.
Es ist euch zu wünschen. Du hast einen Punkt vorhin angesprochen, auf den will ich jetzt nochmal zurückkommen, weil der hat mich, muss ich ganz ehrlich sagen, die letzten Monate auch immer wieder beschäftigt. Stichwort Aufnahme von Flüchtlingskindern. Da fand ich es doch auch sehr bemerkenswert, wie schnell dieses Thema dann in Anführungszeichen dann wieder von der Tagesordnung auch verschwunden ist. Und na, wenn man so die Bilder sah von Kindern, die auf Moria in Dreck und Speck lagen und nichts zu essen hatten, sich nicht richtig waschen konnten und man sich dann am Ende nicht drauf verständigen konnte, da auch Lebensperspektive zu bieten. Das war schon eine Nummer, die hat mich irgendwo beeinflusst.
Ja, geht mir genauso. Ich glaube, wenn man eigene Kinder hat und versteht, wie hilflos und wie bedürftig Kinder sind, die brauchen Unterstützung, die brauchen Anleitung, dann sieht man sowas und dann weckt das bei normalen Menschen einfach den Instinkt, dass man sagt, ich will helfen, ich will irgendwas tun, damit die aus dieser schlimmen Situation rauskommen. Und stell dir vor, dort wäre der Coronavirus angekommen, das hätte ja ganz schlimme Zustände gegeben. Aber unabhängig davon ist es eh schon schlimm gewesen, auch im letzten Winter. Und hier verkriecht sich unsere Bundespolitik und tut nichts, ich finde es nicht angebracht. Wir hatten ja 2015, 2016 die Situation, wir hatten in unserer Verbandsgemeinde 250 Flüchtlinge oder haben immer noch etwa so viel. Das haben wir gut gemeistert. Wir haben Personal eingestellt. Der eine Mitarbeiter hat sich um die persönlichen Belange gekümmert, der Menschen. Die andere Mitarbeiterin hat Wohnungsakquise gemacht. Und so haben wir die alle relativ gut untergebracht und versorgt und mittlerweile auch Arbeit gebracht. Die haben Sprache gelernt. Alles gut gemanagt. Also ich sage mal, für uns keine Belastung in dem Sinne, sondern die Menschen fühlen sich wohl. Mein Sohn, seine besten Spielkameraden sind zwei Jungen aus Afghanistan, die in der Flüchtlingswelle hierher kamen. Also es zeigt sich eine Normalisierung und diese Dramatik und diese Problematik, die manche dort aus dem extremistischen Lager dort aufmachen, die ist vollkommen überzogen, entspricht nicht meinen Erfahrungen und der Realität.
Meinen auch nicht, aber trotzdem wird ja versucht, immer dieses Thema wieder aufzumachen. Und wir stehen ja da auch als Kommunalpolitiker ja manchmal auch in erster Reihe, die dann auch die Prügel dafür kassieren. Und ein Thema, das sicherlich auch den ein oder anderen Kollegen auch in der Vergangenheit belastet hat, ist Gewalt gegen Kommunalpolitiker. Jetzt hat sich der Mord an Walter Lübcke ja auch gejährt. Dementsprechend tut sich vielleicht auch der ein oder andere Kollege schwer, so einen Schritt zu gehen, wie du ihn jetzt auch sehr offen auch formuliert hast. Trotz alledem, das muss ich an der Stelle jetzt auch einfach loswerden oder mir vielleicht auch ein bisschen auch aus der Hüfte auch reden, kommen wir ja nicht daran vorbei zu sagen, wir sind da dafür da, zu helfen und auch Menschlichkeit zu zeigen.
Genau so ist es. Genau meine Einstellung. Ich persönlich habe Gott sei Dank keine Gewaltdirekterfahrung, aber Gewaltandrohungen gab es schon in Gesprächen, persönlichen Gesprächen, aber auch insbesondere in sozialen Medien, hauptsächlich Facebook. Da erlebe ich tagtäglich, wenn ich dort irgendwas veröffentliche, publiziere, dass dort aus dem rechtsextremen Lager Vorwürfe, Anwürfe kommen und auch Bedrohungen dann kommen. Gott sei Dank gibt es aber auch Menschen, die das anders sehen. Und ich habe immer so den Eindruck, dass die Lautstarken sind zwar die Minderheit, aber sie sind halt lautstark. Und man nimmt sie mehr wahr und leider nehmen auch unsere Bundespolitiker die manchmal mehr wahr, die lautstarken Ausländerfeinde, als wie das die Normalbürger, die das viel unkomplizierter sehen, eigentlich denken. Und man wird besser auf die hören und hier eine humane Einwanderungspolitik realisieren.
Manfred, es ist zu wünschen, dass insbesondere auch Menschen die Verantwortung tragen, wie du, vielleicht auch in dem Zuge dann auch noch mehr und positiver auch wahrgenommen werden. Und das soll an der Stelle, ich könnte ganz ehrlich mit dir noch eine halbe Stunde, Stunde über Gott und die Welt auch sinnieren und diskutieren. Aber so ein Podcast hat ja auch seine zeitliche Grenze. Dementsprechend wollen wir an der Stelle auch für die heutige Folge sagen, Strich drunter, hab ganz herzlichen Dank, dass du dabei gewesen bist. Und ich glaube, die Zuhörer haben alle auch gemerkt, das ist ein Mann mit Menschlichkeit, ein Mann mit Haltung und Charakter und auch jemand, der auch Klimaschutz vordenkt.
Dankeschön und es ist mir sehr angenehm gewesen und auch wird auch weiterhin angenehm sein, mit dir im Dialog zu stehen. Ich denke, wir können immer gegenseitig voneinander lernen, miteinander Dinge bewegen und so wie ich dich erlebe, bist du sehr nah an den deinen Bürgerinnen und Bürgern, genau wie ich auch. Und das macht das aus, dass es uns Spaß macht. Wir haben zwei unterschiedliche parteipolitische Zusammenhänge, aber im Grunde ticken wir genau gleich, relativ gleich, weil es hier auf der kommunalen Ebene nicht um Parteien gehen sollte, sondern um pragmatische Politik. Wie wir die Lebensqualität der Menschen, die hier bei uns leben, einfach gut halten können, verbessern können. Und das macht Spaß, deshalb darüber mit dir zu reden.
Ich wollte jetzt als Schlusssatz sagen, mit dem Statement müsstest du in die Politik gehen.
Ja, manchmal merke ich, dass ich schon ein bisschen anders rede. Wahlbürger, dass ich so eine Politiker-Slang verfalle. Aber meine Frau wirft mir dann immer wieder vor, ich wäre nicht ihr das Ratsmitglied, sondern sie wäre meine Ehepartnerin.
Also. Aber das kam aus Überzeugung und Manfred, vielen Dank, dass du das an der Stelle mitgemacht hast.
Gerne, gerne.